Unser heutiger Predigttext kommt aus der Apostelgeschichte. Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Ihr Lieben, es ist doch schon so. Manchmal trifft man im Leben einen Menschen, mit dem man sich hundertprozentig versteht. Der interessiert sich für dieselben Dinge und teilt die eigene Meinung. Der kann über dieselben Dinge lachen und auch weinen. Wenn man mit dem zusammen was unternimmt oder zusammenschafft, dann braucht man gar nicht so arg viel zu erklären, denn der kapiert sofort, worum es geht. Solche Menschen nennt man Seelenverwandte. Das soll auch ganze Familien geben, die aus Seelenverwandten bestehen und sogar Kirchengemeinden. Da sagt man dann, die sind ein Herz und eine Seele. Übrigens, diese Redensart geht auf Martin Luther zurück, genauer gesagt auf seine Übersetzung des Neuen Testaments. Da heißt es ja am Anfang unseres Predigttextes von der Jerusalemer Urgemeinde, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Damit ist sie offensichtlich zu einem Vorbild für alle christlichen Gemeinden geworden. Und entsprechend enttäuscht sind viele Christen, wenn sie es in ihrer eigenen Gemeinde so ganz anders erleben. Da ist es manchmal ausgesprochen mühsam, überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Und manchmal streitet man sich auch. Und es kommt ja übrigens auch in den besten Familien vor. Aber nochmal zurück zu dieser vorbildlichen Jerusalemer Urgemeinde. War die denn wirklich so ein Herz und eine Seele? Wir lesen das zwar so hier in unserem Predigttext, aber wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen und überhaupt im Neuen Testament, dann bricht die schöne Vorstellung von Tausenden von Seelenverwandten wie im Kartenhaus zusammen. Denn schon zwei Kapitel weiter hören wir zum Beispiel von einem ganz handfesten Streit über die innergemeindliche Witweversorgung. Menschlich ist das sehr verständlich, klar. Die Jerusalemer Urgemeinde, die war ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Die Gemeindeglieder stammten aus allen Ecken des Römischen Reichs und aus allen sozialen Schichten. Und da ist es kein Wunder, dass es da nicht immer ganz so harmonisch zuging. Und diese Erkenntnis, die kann uns trösten, dass auch damals, zur Zeit, als die Apostel noch gelebt haben, da wurde auch nur mit Wasser gekocht. Und zugleich kann uns die Erkenntnis auch irgendwie irritieren. Wieso hat denn Lukas in der Apostelgeschichte dann geschrieben, dass sie ein Herz und eine Seele waren? Hat er da nicht vielleicht doch ein ganz kleines bisschen übertrieben? Nee. Hat er nicht. Gottes Wort ist auch in dieser Hinsicht hundertprozentig zuverlässig. Das Problem liegt ganz woanders. Wir verstehen die Redewendung ein Herz und eine Seele heute nicht mehr so, wie sie eigentlich ursprünglich gemeint war. Nach Luthers Bibelübersetzung hat sie sich selbstständig gemacht und sich von ihrem ursprünglichen Sinn entfernt. Wir verbinden mit dieser Redensart heute die Idealvorstellung von Seelenverwandtschaft, aber die kommt in der Realität nur sehr selten vor und kann deshalb auch von christlichen Gemeinden nicht als selbstverständlich erachtet werden. Wenn wir unseren Bibeltext richtig verstehen wollen, dann müssen wir nach der ursprünglichen Bedeutung fragen. Die ergibt sich da aus dem Zusammenhang. Zwei Dinge werden da von der Jerusalemer Urgemeinde gesagt. Erstens betrachten die Gemeindeglieder ihr Privateigentum als gemeinsames Eigentum. Und zweitens bezeugten die Apostel Jesu Auferstehung mit großer Kraft. Und auf den ersten Blick scheint beides nicht so arg viel miteinander zu tun zu haben. Auf den ersten Blick kann es auch passieren, dass wir die Sache mit dem gemeinsamen Eigentum besonders aufmerksam hören, weil das so bemerkenswert und ungewöhnlich ist für uns. Und dass wir andererseits über die Sache mit dem Zeugnis von der Auferstehung ganz schnell hinweghören, weil uns das ja sowieso in fast jeder Predigt wieder begegnet. Und dennoch wissen wir, was auch damals die Urgemeinde wusste, das Evangelium vom Sieg Jesu Christi über den Tod ist viel, 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 viel wichtiger als unser vergänglicher Besitz. In dieser Einschätzung stimmen alle wahren Christen überein. Getreu dem Wort des Meisters, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Die lebensnotwendigen Güter werden euch dann schon zufallen. Und diese Überzeugung ist es, die alle Christen eint. Und genau diesen Glauben meint hier der Begriff ein Herz und eine Seele. Trotz aller menschlicher Unterschiede und Reibereien, die in einer Gemeinde auftreten mögen, Christen sind nicht unbedingt immer Seelenverwandte, aber sie sind sich darin eins, dass Gott und sein Evangelium am allerwichtigsten ist. Geld und Gut dagegen sind weniger wichtig. Und jetzt lasst uns doch dieses Allerwichtigste mal ein bisschen in den Blick nehmen. Da heißt es vollständig, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es waren nicht nur einfach Worte, nicht nur einfach Informationen, was die Apostel da von sich gaben, sondern es war das wirkkräftige Gotteswort. Das führte Menschen zur Erkenntnis ihrer Sünden und zur Umkehr. Es erfüllte unzählige Herzen mit lebendigem Glauben und mit Liebe. Es wirkte mächtig in den Sakramenten Taufe und Abendmahl und diese Macht des Wortes wurde äußerlich auch sichtbar in Heilungen und Wundern, die der Heilige Geist durch die Apostel tat. Im Urtext steht da Dynamis für diese große Kraft und entsprechend hat auch Paulus später das Evangelium im Römerbrief bezeichnet. Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Diese Kraft hat ihren Ursprung im Tod und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Kraft seines Todes wird uns die Sündenschuld vergeben und Kraft seiner Auferstehung werden wir ewig leben. Damals wie heute sind der Tod und die Auferstehung Jesu der Dreh- und Angelpunkt aller christlichen Verkündigung. Und darin stimmen alle wahre Christen überein. In dieser Hinsicht sind sie dann doch alle ein Herz und eine Seele. Diese frohe Botschaft ist das Herzstück unseres Glaubens. Durch diesen Glauben empfangen wir die unfassbar große Gnade Gottes, so wie es damals von der Jerusalemer Urgemeinde hieß. Große Gnade war bei ihnen allen. Soweit mal das Wichtigste. Das Evangelium. Das weniger Wichtige wollen wir jetzt aber auch nicht ganz unter den Teppich kehren. Geld und Gut sind zwar nicht so wichtig in der christlichen Gemeinde, aber sie sind auch nicht ganz unwichtig. Das können wir schon daran erkennen, dass unser Predigttext darüber ausführlich Auskunft gibt. Da heißt es von den ersten Jerusalemer Christen, auch nicht einer von ihnen sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, es war ihnen alles gemeinsam. Manche wollen hier die Wurzel vom Kommunismus erkennen. Aber davon steht hier gar nichts da. Die Leute, die eine kommunistische Gerechtigkeit anstreben, die wollen das Privateigentum von oben nach unten zwangsweise umverteilen, bis alle ungefähr gleich reich sind bis es am Ende gar kein Privateigentum mehr gibt. Gott dagegen schützt das Privateigentum. Er tut es ausdrücklich mit dem 7. Gebot. Wer weiß denn, wie es heißt? Doch so viele. 7. Gebot, du sollst nicht stehlen. Auch die ersten Christen in Jerusalem besaßen weiterhin Privateigentum. Niemand wollte ihnen das wegnehmen oder erwartete gar von ihnen, dass sie es wegschenken. Als das Ehepaar Hananias und Sapphira ein Grundstück zugunsten der Gemeinde verkaufte, sagte Petrus ihnen ausdrücklich, dass sie es ebenso gut hätten behalten können. Und dann kritisierte er sie nicht dafür, dass sie einen Teil des Geldes für sich privat zurückbehalten hatten, sondern nur dafür, dass sie das heimlich getan hatten, weil sie auf diese Weise großzügiger erscheinen wollten, als es tatsächlich waren. Die ersten Christen besaßen also nach wie vor Privateigentum, aber sie sagten nicht egoistisch abgrenzend, hey, das ist meins. Vielmehr stellten sie es den Aposteln und der ganzen Gemeinde zur Verfügung, damit es für diejenigen von Nutzen war, die es gerade am nötigsten hatten. Sie taten das aus Nächstenliebe, sowie auch aus der Erkenntnis heraus, wenn man durch Jesus einen Schatz im Himmel geschenkt bekommt, dann braucht man sein Herz nicht mehr an materielle Werte zu hängen. Und genau hier steht der Zusammenhang zwischen dem Wichtigen und dem weniger Wichtigen, dem Evangelium und dem Geld. Wer an Jesus glaubt, für den ist Geld kein Selbstwert, sondern einfach nur ein Mittel zum Zweck, um Gutes zu tun. Wenn wir diese schöne Einstellung bei uns weiterentwickeln wollen, dann findet man mit dem Beispiel der Jerusalemer Christen den guten Rat. Die taten nämlich einfach so, als wäre ihr Eigentum gar nicht ihr Eigentum, sondern als wäre es ihnen von Gott nur leihweise zur Verfügung gestellt, um damit Gutes zu tun. Und die letzten beiden Verse des Predigttextes, die machen uns anschaulich, wie sich solche Einstellung zu Geld und Gut in der damaligen Situation ganz praktisch auswirkte. Wir wissen, dass beim ersten Pfingstfest Menschen aus allen möglichen Ländern nach Jerusalem gekommen waren. Viele von ihnen hatten sich taufen lassen und sind dann einfach in der Stadt geblieben. Aber die hatten dort keinen Landbesitz, keine Arbeit und keinen Lebensunterhalt. Darum waren sie in der ersten Zeit darauf angewiesen, dass andere sie unterstützen. Und so kam es, dass die alteingesessenen Judäer unter den ersten Christen ihre Immobilien verkauften und das Geld zwecks Verteilung zu den Aposteln brachten. Auch die Apostel selbst sollten von diesen Gaben leben, damit sie nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten und sich voll und ganz auf den Verkündigungsdienst konzentrieren konnten. Man brachte das Geld deshalb zu den Aposteln, weil viele von ihnen sowas wie Häuptlinge oder Chefs der Urgemeinde in ihnen sahen, die mit ihrer Autorität alles organisieren und bestimmen sollten. Dass das nicht so gut geklappt hat. Zeigt sich dann später eben bei dem Ärger mit der Witweversorgung. Und aus Schaden klug geworden, delegierten die Apostel diese Aufgabe dann an 7 fähigen Männer, an die ersten Diakone. Schon Mose hatte einst wichtige Aufgaben delegiert. Und so soll das auch bis heute im Reich Gottes sein. Die berufenen Hirten sind nicht Häuptlinge, sind nicht Chefs, die das ganze Gemeindeleben in Schwung halten sollen, sondern sie sind mit dem geistlichen Weideamt betraut. Sie sollen sich also darauf konzentrieren, dass das Evangelium von Jesus Christus stets kräftig gepredigt wird. Die sollen lehren, die sollen taufen, Sünden vergeben, den Gottesdienst leiten und für die rechte Abendmahlsfeier verantwortlich sein. Alles andere kann delegiert werden. Und wenn es geeignete Gemeindeglieder dafür gibt, dann ist das sogar noch der bessere Weg. Und am Ende unseres Textes erfahren wir noch beispielhaft den Namen eines Mannes, der seinen Acker zugunsten der Jerusalemer Gemeinde verkaufte. Josef, genannt Barnabas, Sohn des Trostes. offenbar ein begabter Tröster und Berater. Er wird nicht deshalb besonders erwähnt, weil sein Grundstück so wertvoll war, sondern deshalb, weil er im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte besonders in Erscheinung tritt. Barnabas gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinde Antiochien und er holte später den Apostel Paulus dorthin. Barnabas war es auch, der Paulus auf seiner ersten Missionsreise in Kleinasien begleitete. Und die beiden, die sind sich mal furchtbar in die Haare gekommen. Heißt es in der Apostelgeschichte. Aber letztlich waren sie doch ein Herz und eine Seele. Im ursprünglichen biblischen Sinn. Den beiden lag am Herzen, dass das Evangelium von Tod und von der Auferstehung unseres Herrn verkündigt wird. Und das ist das Wichtigste. Alles andere ist nicht ganz so wichtig. Amen.